Computerisierung der Frauenarbeit. Zwei Beispiele zur Veränderung von Arbeitsplätzen.
Das ist eine Sendung, wo es um Computer geht. Wir stellen zwei Beispiele vor, wo Computer die Arbeitsrealitäten von Frauen direkt verändern. Das eine ist eher zukunftsorientiert, nämlich Heimarbeit, wo in der Schweiz im Moment noch nicht so eine grosse Rolle spielt. Das andere ist zum grossen Teil schon Realität, ist schon eingeführt oder kurz davor, nämlich der Computer in der Krankenpflege. Eigentlich hätten wir in dieser Sendung noch etwas über die Chipsproduktion in Billiglohnländern machen wollen, weil wir glauben, dass Computer weltweit Frauen betreffen und Frauenarbeit verändern und weil wir es wichtig finden, auch über Frauen zum Beispiel im Trikot zu berichten. Leider haben wir über die Chipsproduktion nichts gefunden. Einmal fast nichts, auf jeden Fall zu wenig, um eine Sendung darüber zu machen. Wenn ihr zum Beispiel etwas wisst, etwas gelesen habt, dann wären wir froh, wenn wir die Informationen überkämmtet. Das gilt natürlich auch für andere Bereiche, wenn ihr zum Beispiel Computerheimarbeit macht oder im Spital mit Computer konfrontiert sind oder als Verkäuferin, dann wären wir um Informationen froh. Wohin, dass ihr euch wenden könnt, das sagen wir dann am Schluss der Sendung.
Teleheimarbeit von Frauen. Die Entwicklung von Mikroprozessoren und die massenhafte Verbreitung von Mikrocomputern, die Einführung von einem Digitalsystem in die Telekommunikation und die Integration von verschiedenen Kommunikations- und Datennetzen zu einer neuen Infrastruktur sind wichtige Voraussetzungen für die Entstehung von einem weiteren durchcomputerisierten Arbeitsbereich gewesen, wo vor allem Frauen trifft oder eigentlich auf Frauen zugeschnitten ist. Teleheimarbeit. Teleheimarbeit oder die schönfärberische Bezeichnung dafür, wo sich in der BRD schon durchgesetzt hat, Telearbeit, ist ein Begriff, mit dem sich Zukunftsvisionen über veränderte Arbeits- und Lebensweisen verbindet. In der Teleheimarbeit soll es möglich werden, Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort aufzuheben, räumliche Entballungsprozesse einzuleiten und die Arbeitszeit zu flexibilisieren. Es gibt verschiedene Begriffsbestimmungen darüber, was unter Teleheimarbeit genau zu verstehen ist und weitgehend unklar ist bis jetzt auch, was die zu erwartenden gesellschaftlichen Auswirkungen von einer gross angelegten Arbeitsumstrukturierung in Richtung Teleheimarbeit wären. Bisher hat sich Teleheimarbeit in der Schweiz noch nicht breit durchsetzen können. Auch die Erfahrungen aus der BRD langen noch nicht, um genaue Aussagen darüber machen zu können, wie eine Teleheimarbeiter- und Heimarbeiterinnengesellschaft aussehen könnte. Selbst in den USA, wo weitaus günstigere Bedingungen für Fernarbeit bestehen, sind die realisierten Teleheimarbeitsplätze weit hinter den Prognosen zurückgeblieben und spielen im Moment arbeitsmarktpolitisch noch keine Rolle. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt auch noch schwierig, Prognosen über die zukünftige Verbreitung der Teleheimarbeit abzugeben. Entscheidend für die künftige Entwicklung der Teleheimarbeit ist, inwieweit sie der Rationalisierungs- und Flexibilisierungsstrategien der Betriebe entspricht und welche Haltung die Angestellten gegenüber solchen Arbeitsformen einnehmen. Obwohl also die Bedeutung der Teleheimarbeit arbeitsmarktpolitisch noch klein ist, setzen wir uns seit längerer Zeit auch mit dem Thema auseinander, weil für uns folgende Tatsachen wichtig sind. Teleheimarbeit ist, wie auch die sogenannte traditionelle Heimarbeit, in erster Linie Frauenarbeit. In der Schweiz macht der Anteil von Frauen an den Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen insgesamt 93% aus. Das heisst, Frauen stellen auch den grössten Anteil an den zwar wenigen, aber doch schon bestehende Teleheimarbeitsplätze. Es gibt sie also schon, Teleheimarbeiterinnen, denen die Arbeitsform als besonders frauenfreundlich angepriesen wird, sich in Wirklichkeit aber als mehrfach ausbeuterisch und rollenzementierend entpuppt. Speziell im Hinblick auf eine zunehmende Bedeutung von der Teleheimarbeit für Frauen und insgesamt scheint es uns wichtig, die Auseinandersetzung damit schon jetzt zu führen und in unsere Diskussionen um einen politischen Widerstand gegen die Computerisierung der Frauenarbeitswelt einzubeziehen. Ich werde zuerst kurz umreissen, was bisher unter Teleheimarbeit verstanden wird, dann die Debatte, die bisher in der Schweiz um Teleheimarbeit insgesamt geführt worden ist, darstellen und in einem dritten Teil auf Teleheimarbeit von Frauen zu reden kommen. Unter Teleheimarbeit wird die Auslagerung von einzelnen Arbeitsschritten oder vom ganzen Arbeitsprozess aus dem Betrieb in den Privathaushalt verstanden. Das wird durch den Einsatz von neuen Informations- und Kommunikationstechniken ermöglicht. Diese Techniken haben sowieso schon Einzug in die meisten Dienstleistungsbetriebe gehalten. Der grösste Teil der Arbeit wird sowieso schon mit dem Bildschirm verrichtet. Daten sind nicht mehr in Form von Akten vorhanden, sondern in Datenbanken elektronisch gespeichert. Der materielle Transport von zum Beispiel Schriftstück wird schon heute mit Datenfernverarbeitung erledigt und darum werden in zunehmendem Maß firmenweit integrierte Datenverarbeitungssysteme installiert, wo der Zugriff auf zentrale Rechner und Speicher mit dem Bildschirmterminal auch von entfernten Standorten aus erlaubt. So können Arbeitsplätze geschaffen werden, wo über eine geeignete öffentliche telekommunikative Infrastruktur ganz aus dem Unternehmen ausgelagert werden und völlig ortsunabhängig sind. Zurzeit werden 4 Formen von derartigen Arbeitsplätzen unterschieden.
Der eigentliche Heimarbeitsplatz Dort ist der Arbeitsplatz der Wohnort der betreffenden Person. Nachbarschaftsbüros, dort werden die Arbeitsplätze von etwa 2 bis 10 Personen in der Nähe von ihrem Wohnort zusammengefasst. Satellitenbüros, auch dort arbeiten mehrere Angestellte in der Nähe von der Wohnung. Der Unterschied zu den Nachbarschaftsbüros ist aber, dass diese Büros Aussenstellen von der betreffenden Betrieb sind, die den Einzugsbereich von einer bestimmten Region abdecken. Daneben gibt es noch Mischformen. Abwechslungsweise wird am Arbeitsort im Betrieb und am Arbeitsort in der eigenen Wohnung geschafft.
Zur Auslagerung in Heimarbeitsplätze eignet sich vor allem Arbeiten, die sowieso schon in einzelne Teilschritte aufgesplittert sind. Und die Erfassung von einem Gesamtzusammenhang durch die einzelnen Angestellten nicht mehr geleistet werden kann. Es sind auch Arbeiten, die aus Unternehmersicht leicht definierbar, vorauszusehen und zu kontrollieren sind und wo die Arbeitsmittel leicht zu beschaffen sind. Diese Tätigkeiten sind durch niedrige Qualifikationsanforderungen und durch die Möglichkeit von der output-orientierten Entlöhnung kennzeichnet. Als Branche für solche Arbeitsplätze bietet sich derartig mit starkem Informationsfluss an, zum Beispiel Groß- und Einzelhandelsbetrieb, Reisebüros, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltungen, Computerherstellungsbetrieb, Softwarebuden, Fluggesellschaften etc. Die Idee von der Teleheimarbeit ist in den 70er Jahren in den USA entstanden und hat sich relativ rasch in den westlichen Industriestaaten verbreitet. Im Mittelpunkt vom Interesse sind Überlegungen gestanden, mit Hilfe von dezentralisierten Betriebsstrukturen sowohl den Pendlerverkehr vom Wohnort und zurück einzudämmen, als auch den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine grössere Zeitsouveränität einzuräumen. Natürlich ist es aber auch um Kostenüberlegungen gegangen, zum Beispiel um mögliche Einsparungen bei dem Büro- und Gebäudebedarf oder um Einsparungen für Reinigungs- und Gebäudeunterhaltskosten. Eine weitere Überlegung von Unternehmerseite, wie eine Reduzierung von Arbeitskosten erreicht werden kann, ist die, dass durch die Einstellung von Leuten aus strukturschwachen Gebieten das Lohnniveau gesenkt werden kann. Das Modell der Teleheimarbeit erlaubt sogar, Arbeitsplätze problemlos in Billiglohnländer auszulagern. Wie das Beispiel von der Satellite Data Corporation in New York zeigt, wo per Satellit Manuskript auf Barbados schickt, sie dort Druckreif setzen lässt und wieder per Satellit in die USA zurückschicken lässt. Der Chef der Firma hat dazu erklärt, Zitat, wir können die Arbeit in Barbados billiger verrichten als die Kosten für die Büros in New York. Von noch grösserem Interesse als die direkte Möglichkeit zur Kosteneinsparung ist für die Unternehmer aber die, durch dezentrale Arbeitsformen erzielbare grössere Flexibilität. Teleheimarbeit führt tendenziell zu einer Ausweitung von der Arbeitszeit auf bis jetzt ungenützte Abend- und Nachtstunden bzw. Wochenende und Feiertag. So wird es möglich, vorhandene kapitalintensive Kapazitäten gleichmäßiger auszulasten. Neben einer grösseren Flexibilität bringen dezentrale Arbeitsformen auch eine verbesserte Produktivität. Nach englischen Schätzungen kann durch die Auslagerung von Arbeitsplätzen eine um 30% höhere Stundenleistung als bei entsprechender Büroleistung erzielt werden. Dazu kommt, dass bei der Teleheimarbeit nur die produktiven Phasen gezahlt werden. Pausen, Rüstzeiten und Arbeitsmangel gehen voll zulasten von der Heimarbeiterin oder vom Heimarbeiter. Ein für die Unternehmen willkommener Nebeneffekt von der Auslagerung von Arbeitsplätzen ist quasi Unmöglichkeit für die Beschäftigten, aufgrund von ihrer Isolation am Heimarbeitsplatz sich kollektiv zu organisieren. Auch in der Schweiz sind seit einigen Jahren Diskussionen um die Einführung der Teleheimarbeit angelaufen. Nachdem anfänglich in der Teleheimarbeit eine Chance gewittert worden ist, die Berg- und Randregionen arbeitsmässig neu zu erschliessen und wieder attraktiver zu machen und gleichzeitig billige Arbeitskräfte zu gewinnen und so auch die Entvölkerung, vor allem die Abwanderung von Jugendlichen aus Bergregionen zu stoppen, ja sogar entvölkerte und wirtschaftlich notleidende Gebiete wiederzubeleben, ist die anfängliche Euphorie wieder gewichen. Im Laufe von Diskussionen, Auswertungen von Untersuchungen und Pilotprojekten sind auch die erheblichen Nachteile sichtbar geworden, die diese Arbeitsform mit sich bringt. Ich werde später noch auf das zurückkommen. Eine Arbeitsgruppe vom Geografischen Institut der ETH hat in einer Untersuchung bisher, also bis 1985, nur etwa 20 Fälle von elektronischer Heimarbeit in der ganzen Schweiz feststellen können. Trotzdem könnte nach Ihrer Einschätzung Teleheimarbeit in der Schweiz im Laufe der nächsten Jahrzehnte, nicht in den nächsten Jahren, eine beträchtliche Bedeutung gewinnen. Sie rechnet damit, dass bis 1990 je nach Entwicklung zwischen 3'000 und 20'000 Bildschirmheimarbeitsplätze eingerichtet werden. Allerdings sehen sie als Idealform für die Schweiz nicht die individuelle, sondern die Gruppenheimarbeit in Nachbarschafts- und Satellitenbüros, die von ihnen Informationsateliers genannt werden. Das Forschungsprojekt von der ETH ist vom Schweizerischen Nationalfonds 1983 in Auftrag gegeben worden. Die Fragestellung vom Nationalfonds lautet, ob Mikroelektronik und Verkabelung neue Verbindungen von Arbeit und Wohnen fördern. Darauf wird in einem ersten Bericht von der Studie geantwortet. Zitat: Mit der Entwicklung der Mikroelektronik wird sich das Verhältnis von Berufsleben und Privatleben drastisch verändern. Insbesondere mag die Zeit, welche in modernen Gesellschaften dem Berufsleben gewidmet wird, erheblich zurückgehen. Wenn auch vielleicht keineswegs einheitlich für alle. Sodann ist es wohl möglich, dass die räumliche Trennung von Berufs- und Privatleben durch die Entwicklung elektronischer Heimarbeit in Frage gestellt wird. Schließlich werden sich die Lebensgeschichten, die im Berufsleben realisierbar sind, und damit der Sinn, den die Berufstätigen in diesem Lebensbereich erfahren, einschneidend verändern. In einem zweiten Schritt zeigen sie auf, wie unter den jetzigen realistischen Bedingungen die Einführung von der Teleheimarbeit in einem grösseren Rahmen ablaufen könnte. Ein realistischer Anfang sieht die individuelle Teleheimarbeit von Frauen, wo als Teilzeitangestellte Texterfassungen und ähnliche Aufgaben durchführen könnten. Wenn sich das Modell bei den Frauen bewähren würde, könnten dann langsam Nachbarschaftsbüros eingerichtet werden. So würde dann auch die Hürde von der Isolation genommen. Aber auch solange die Frauen vereinzelt an ihrem Teleheimarbeitsplatz sitzen, fände es die Arbeitsgruppe wichtig, dass regelmäßige Treffen zwischen den beteiligten Heimarbeiterinnen organisiert würden, aber nur, damit sie lernen könnten, im gemeinsamen Austausch Konfliktsituationen zu bewältigen. Nicht aber, dass zum Beispiel fachliche Kompetenz, die bei mangelndem beruflichen Kontakt geschmälert würde, erhalten bleibt. Ein Argument, das immer wieder angeführt wird, um die Notwendigkeit von Nachbarschafts- oder Satellitenbüro für männliche Angestellte herauszustreichen. Diese Form garantiere genügend berufliche Kontakt, was eine Voraussetzung für die Erhaltung von fachlicher Kompetenz sei. In den Nachbarschaftsbüros könnten sich dann aber auch die Frauen qualifizieren. Sie würden sich quasi on the job weiterbilden, ihre Entscheidungskompetenz im Bereich von Arbeitsorganisation und Aufgabenteilung würde steigen. So würde auch die nächste Hürde, die Qualifikation, genommen. Konkret sehen Sie den Schritt folgendermaßen: Frauen, die als Teilzeitangestellte isoliert am Heimarbeitsplatz geschafft haben, könnten in Nachbarschaftsbüros einbezogen werden, nachdem sie sich durch den Besuch von Weiterbildungskursen qualifiziert haben und sich schon daheim mit der Zeit im Erledigen von anspruchsvolleren Aufgaben bewiesen haben. Sie wären aber auch dort Teilzeitangestellte. Realistischerweise, also so sagen sie es, würden aber im Nachbarschaftsbüro auch Männer mit Vollzeitverträgen arbeiten, wo die verantwortungsvolle Aufgabe vom Programmieren übernehmen würden. Würden dann alle Probleme bewältigt, wo das Modell mit sich bringt, würde in Rand- und Bergregionen eine neue Vielfalt von Beschäftigungen entstehen. Dieser optimistischen Haltung stehen aber verschiedene Bedenken gegenüber der Teleheimarbeit aus allen politischen Lagern entgegen. Von bürgerlicher, unternehmerfreundlicher Seite sind Argumente zu hören wie:
Die Arbeitsform desintegriere die Arbeitnehmer, es könne keine Unternehmenskultur zustande kommen. Die Identifikation der Angestellten mit dem Betrieb nehme ich ab. Der Heimarbeiter verselbstständige sich und so werde das gesunde soziale Gefüge im Unternehmen zerstört. Auch fallen die Karrieremöglichkeiten bei der Heimarbeit weitgehend weg. Teleheimarbeit sei eine schwer kontrollierbare Arbeitsform, die weder für Arbeitsinspektoren noch für Steuerfahnder leicht erkennbar sei. Steuerzahlungen und Abgabe von Sozialbeiträgen könnten umgangen werden. Es könnten auch Leute ohne Arbeitsbewilligung leicht schwarz angestellt werden und sogar internationale Arbeitsgesetze und Übereinkommen wie EG oder IAO-Bestimmungen könnten unterlaufen werden. Nicht in Firmeninteresse liegt auch, dass firmeneigene Daten leichter zugänglich werden. Da sehen Firmeninhaber und Manager die Gefahr der Datensicherheit.
Es finden sich aber auch Befürwortende, auf Technologiegläubigkeit bauende, sogenannte fortschrittliche Argumente in diesem Lager, zum Beispiel.
Teleheimarbeit reduziere nicht nur den Pendelverkehr, sondern auch den Einkaufsverkehr. Denn dank Teleshopping und Telebanking, wo mit so einem Gerät möglich wird, wird ein grosser Teil von diesen Fahrten überflüssig. Durch diese Dezentralisierung käme wieder Leben in die vielen Schlafstädte, die Randregionen würden so wieder attraktiver. In diesem Zusammenhang werden sogar grüne Interessen ins Feld geführt. Durch den eingesparten Pendelverkehr könnte der Energieverbrauch gesenkt werden. Das würde beim gegenwärtigen Benzinverbrauch eine Senkung von 20% ausmachen. Von dieser neuen Technik profitieren würden auch Behinderte. Telematik würde einen wichtigen Beitrag zu ihrer beruflichen Rehabilitation leisten.
Aber auch Argumente, die an einer grundsätzlicheren Infragestellung und Kritik an der neuen Technologie und der Technologisierung vom Alltag ansetzen, sind in der Diskussion um Vor- und Nachteile der Teleheimarbeit zu hören.
So wird befürchtet, dass Teleheimarbeit Arbeitsverhältnisse wie im 19. Jahrhundert heraufbeschwören könnte. Sie führe zu Lohndrückerei und Missachtung von vereinbarten Tarifen, Sozialleistungen und Arbeitsschutzgesetzen, vernachlässige Pausenregelungen und Mutterschutz und begünstige Nacht- und Sonntagsarbeit. Auch der Kinderarbeit werde damit bald wieder einmal Tür und Tor geöffnet, weil tippen können auch schon Kinder und irgendwann werden sie die Mutter am Bildschirm ablösen. Die gesetzlichen Bestimmungen und Versicherungsmöglichkeiten sind völlig ungenügend und die Löhne sind schon jetzt tiefer als branchenüblich. Stark beklagt wird auch die soziale Isolation. Der Kontakt mit der Außenwelt, die Erfahrung der Wirklichkeit, Gründe zur elektronischen Kommunikation mit der Datenbank. Im Extremfall könne das so weit gehen, dass sich sprachliche Fähigkeiten bedingt durch die mangelnde menschliche Kommunikation zurückbilden. Im Zusammenhang mit der Isolation steht auch, dass die Selbstausbeutung zunehmen kann. Die bekannte Teleheimarbeit funktioniert nach einer Art Akkordsystem. Der Druck von dem Akkord kann zu Höchstleistungen und damit zu höchster Selbstausbeutung führen, weil Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen fehlen. Auch von Gewerkschaftsseite wird Schlimmes befürchtet. Gesamtarbeitsverträge, Grundlage der gewerkschaftlichen Macht, können besonders stark unterlaufen werden. Laut einer Einschätzung von einem Gewerkschafter von der bundesdeutschen IG Druck können keine Reden davon sein, dass bei der Zersplitterung der Angestellten im Teleheimarbeit nur eine gewerkschaftliche Kontrolle der Situation möglich ist. Ganz zu schweigen von der Durchsetzung von sozialen Forderungen. Darum müssen elektronische Heimarbeitsplätze verhindert werden. Der Trend zu der postmodernen Siedlungsweise, das heisst Abkehr von der Stadt als Wohngebiet in Gebiete außerhalb des Agglomerationsgürtels und der Dezentralisierung von wirtschaftlichen Aktivitäten, berge Gefahr in sich, dass genau im Gefolge der Automation zu einer Zentralisierung kommt, die kein Verkehrsmittel und keine Verkehrsstruktur unberührt lässt. Ein weiteres gegnerisches Argument ist, dass bei einer Durchsetzung der Teleheimarbeit zwischen 100'000 und 550'000 betriebliche Arbeitsplätze wegrationalisiert würden.
Auch die Benachteiligung und Mehrbelastung von Frauen wird kritisiert, ohne dass aber genauer die ganze Tragweite von diesem Thema beleuchtet wird. Die Argumente sind da.
Frauen werden wieder als Haus gebunden. Gerade für Frauen gibt es in der Teleheimarbeit vielfach keine Arbeitszeitgarantie. Dafür müssen sie je nach Arbeitsanfall jederzeit zur Verfügung stehen. Typischerweise reduzieren sich genau in der Teleheimarbeit die beruflichen Kontakte von Frauen auf eine Person, die sie je nachdem sogar nur einmal pro Monat sehen.
Auf die spezifischen Auswirkungen von der Teleheimarbeit auf Frauen werden wir aber nach dem nächsten Musikstück eingehen. Hauptbetroffene von der Teleheimarbeit sind Frauen. Diese besondere Form von der Teilzeitarbeit spricht Frauen speziell an, gibt sie doch vor, besonders frauenfreundlich zu sein, weil sie vordergründig auf die spezifische Situation Rücksicht zu nehmen scheint, in der vor allem verheiratete Frauen mit einem oder mehreren Kindern drinstecken, wo die Erwerbsarbeit mit Hausarbeit und Kindererziehung vereinbaren müssen. Das Ganze erweist sich natürlich als Trugschluss. Teleheimarbeit verschärft Mehrfachbelastung von Frauen in so einem Ausmaß, dass Frau im Extremfall überhaupt keine Zeit zur eigenen Verfügung mehr hat. Völlig indiskutabel ist auch der hohe Ausbeutungsgrad von der Teleheimarbeit für Frauen, wo in der Teilzeitarbeit sowieso schon angelegt ist. Das Ergreifen von einer Teilzeitarbeit heisst an sich schon, dass Frau sich in einer Notsituation befindet. Entweder keine Vollzeitstelle finden kann oder keine Unterbringungsmöglichkeiten für ihre Kinder oder beides. Sie ist als Teilzeitangestellte vertraglich auf jeden Fall schlechter gestellt als Vollzeitangestellte. Frauen haben in der Regel auch bei Vollbeschäftigung niedrigere Löhne als Männer und in der Teilzeitanstellung niedrigere als bei Vollzeitanstellung. Noch schlechter sind die Bedingungen in der Teleheimarbeit. Dazu und zu der Teleheimarbeit von Frauen überhaupt sind nur genauere Untersuchungen aus der BRD bekannt, die auch ich als Grundlage benutzt habe. In der BRD gibt es geschützte und ungeschützte Teilzeitarbeitsverhältnisse. Teleheimarbeit gehört zu den ungeschützten. Zu diesen ungeschützten Teilzeitarbeiten sagt Barbara Böttger.
Gemeinsam ist diesen zeitlich reduzierten, abhängigen Arbeitsverhältnissen, dass sie für eine höhere Leistung schlechter bezahlt werden, überwiegend von betrieblichen Sozialleistungen ausgeschlossen sind, oft keine Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall erhalten und nur einen geringen oder gar keinen Kündigungsschutz beinhalten. Dass Überstunden, Pausen und Feiertage oft nicht ausreichend bezahlt werden, dass Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten praktisch verschlossen sind, dass es sehr viel schwerer ist, ihre Rechte durchzusetzen.
Ist in einem ungeschützten Teilzeitarbeitsverhältnis, wie zum Beispiel im sogenannten, auch als besonders frauenfreundlich angepriesenen KAPOVAZ, das heisst kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit, wenigstens eine Mindestzahl von zu leistenden Arbeitsstunden pro Monat gewährleistet, so fällt auch das bei der Teleheimarbeit weg. Gemeinsam ist beiden Arbeitsformen, dass sich die Angestellte verpflichten muss, jederzeit abrufbereit zur Verfügung zu stehen. Zahlt wird aber nur die geleistete Arbeit, nicht aber die ständige Arbeitsbereitschaft. Die typische Teleheimarbeiterin ist die verheiratete Frau mit 1 bis 2 Kindern, die oft unter 5 Jahre alt sind. Sie hat in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung, meist im kaufmännischen Bereich, vorzuweisen. Alle befragten Frauen sind von ihrer Tätigkeit als Teleheimarbeiterinnen in betrieblichen Arbeitsplätzen beschäftigt gewesen. Der Grund für die Aufgabe von ihrer betrieblichen Berufstätigkeit ist fast immer die Geburt vom ersten oder vom zweiten Kind gewesen, sodass für sie eine Vollzeitberufstätigkeit und Familienaufgaben nicht länger vereinbar gewesen sind. Viele Frauen haben versucht, auf eine Teilzeitbeschäftigung auszuweichen oder Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder zu finden, was oft an einem unzulänglichen Angebot gescheitert ist. Sie haben dann die Möglichkeit zum beruflichen Wiedereinstieg mittels Teleheimarbeit ergriffen, weil sie darin eine Chance zur Vereinbarkeit von Berufs- und Familienarbeit gesehen haben. Die Kooperation der Teleheimarbeiterinnen sichert sich den Betrieb durch die Bereitschaft, die Familienaufgaben der Frauen als Rahmenbedingungen zu akzeptieren und ihnen handhabbare Arbeitsmöglichkeiten anzubieten. Dafür bietet Frauen sorgfältige Arbeit und Bereitschaft, durch hohe Flexibilität die Betriebslage zu berücksichtigen. Die Frauen arbeiten, sofern sie Aufträge haben, zwischen 10 und 60 Stunden pro Woche für ihre Auftraggeber und erledigen täglich noch 2 bis 8 Stunden Hausarbeit. Die Mehrzahl der Frauen arbeitet auch am Wochenende sowie in den frühen Morgen bzw. späten Abendstunden. Die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Arbeitszeiten sind erheblichen Schwankungen unterworfen, was primär mit einer wechselnden Auftragslage zusammenhängt. Die schwankende Auftragslage führt häufig zu Unter- bzw. Überschreitung von dem von den Frauen gewünschten Arbeitszeitrahmen. Weniger als die Hälfte der Befragten hat regelmässig Aufträge, die anderen haben häufig auch gar keine Aufträge. Das stellt einen höheren Belastungsfaktor dar. Nur wenige Frauen lehnen ab und zu Aufträge ab. In der Regel planen sie andere Aktivitäten langfristig und teilen einen Betrieb frühzeitig mit, wenn sie keine Aufträge übernehmen können. Die in mehreren Fällen geforderte Arbeit auf Abruf führt dazu, dass die betroffenen Frauen ihren gesamten Tagesablauf an der Zeitplanung vom Betrieb ausrichtet. Aus der Sicht von vielen Teleheimarbeiterinnen liegt in der höheren zeitlichen Flexibilität der Hauptvorteil, aber gleichzeitig auch der Hauptnachteil von ihrer Arbeit. Die Praxis von der Auftragsvergabe von den Betrieben schränkt sie in ihrer Planungsfähigkeit stark ein und setzt sie häufig grossem Stress aus. Die Berufszeiten müssen um die feststehenden Hausarbeitszeiten herum gruppiert werden und häufig auf Randzeiten verlegt werden. Gegenüber den außerhäuslich berufstätigen Frauen bietet die häusliche Anwesenheit den Teleheimarbeiterinnen die Möglichkeit, sich dann Zeit für Kind und Familie nehmen zu können, wenn aktuelle Fragen und Probleme auftauchen. Oder wenn zum Beispiel bei Krankheit die Betreuung von einem Kind erforderlich wird. Für sie stellt sich das Flexibilitätsproblem dar als Anforderung an ihre Fähigkeit zum schnellen Umschalten zwischen Familie und Berufsarbeit, womit eine erhöhte Anforderung an ihre Fähigkeit zur eigenständigen Strukturierung vom Tagesablauf verbunden ist. Zeiten für Berufsarbeit müssen festgelegt und für alle Fälle reserviert werden. Gleichzeitig muss flexibel reagiert und ausgewichen werden, wenn etwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Besonders prekär wirkt sich die Auffassung der Auftragsgeber von der zeitlichen Verfügbarkeit von Frauen aus. Unterstellt wird, dass Frauen daheim Tag- und Nachtzeiten für ihre Erwerbsarbeit nutzen können, weil sie sich die Familienarbeit ebenso wie ihre eigenen Bedürfnisse frei einteilen können. Hinter deren Annahme verbirgt sich eine generelle Unterbewertung von der Reproduktionsarbeit, wo als disponibel, aufschiebbar und zeitlich nicht limitiert angeschaut wird. Demgegenüber steht die Tatsache, dass die Frauen täglich ein gewisses Maß an Hausarbeit und Kinderbetreuung zu leisten haben, wo nach den Bedürfnissen der Familienmitglieder strukturiert werden muss. Zwar können diese Zeiten manchmal auf ein Mindestmaß eingeschränkt werden, familiale Anforderungen erfordern aber auf lange Zeit ausgesehen einen Zeitanteil, der über das Mindestmaß hinausgeht.
Dadurch, dass Beruf und Familie ständig ineinander übergehen und sich überschneiden, wird die Zerrissenheit der Frauen noch grösser. Dazu kommt, dass die jeweiligen Anforderungen widersprüchlich sind, verlangt der Computer sture Konzentration und ausschließlich rationales Verhalten, wollen Mann und Kinder liebevoll verstanden und versorgt werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, gerade Teleheimarbeit bietet ideale Möglichkeiten, das Interesse der Betriebe an billigen und flexiblen Arbeitskräften mit den Bestrebungen vom Staat nach Sozialabbau und einer rückschrittlichen Familienpolitik sowie einem Bestreben der Männer nach einer Wiederherstellung von patriarchalen Herrschaftsbeziehungen zu verbinden. Die vorgegaukelte Selbstbestimmung und der hohe Freiheitsgrad, die versprochenen Vorteile der Arbeit im familiären Umfeld verstärken gleichzeitig die Belastung und Probleme der Frauen und zementieren die geschlechtsspezifische Rolle. Eine Umverteilung der familiären Aufgabe ist bei dieser Verlagerung vom Arbeitsplatz in die Familie noch unwahrscheinlicher als bei einer Arbeit ausser Haus. Die Frau ist wieder für alles zuständig: Reproduktion, Kindererziehung, Geldverdienst und ist bei all dem zurück ins Haus verbannt. Die Strukturen von der traditionellen Ehe mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung werden neu zementiert.
Der altbekannte Slogan «Frauen zurück an den Herd» heißt nach dem Willen der Arbeitgeber und ihrer politischen Freunde nicht mehr nur Frauen aus dem Erwerbsleben auszugliedern, er bedeutet ebenso, Mütter sollen sich um ihre Kinder kümmern und gleichzeitig am Bildschirm sitzen.
Das ist ein Zitat von der Edith Hentsch-Berl, das ist eine Gewerkschaftsfrau aus Rheinland-Pfalz in der BRD. Nicht einmal mehr der Schritt raus ins Berufsleben ist so mehr möglich, wo oft einen emanzipatorischen Schritt dargestellt hat oder doch zumindest andere Erfahrungen für Frauen, Erfolgserlebnisse, Anerkennung durch andere, Erweiterung vom Lebensraum und Sozialkontakt beinhaltet hat. Dazu noch eine Randbemerkung. Ist doch üblich, dass eine verheiratete Frau und Mutter in einer 3- oder 4-Zimmer-Wohnung keinen eigenen Raum hat, so hat sie jetzt nicht einmal mehr einen eigenen, akustisch und räumlich abgrenzten Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz befindet sich in der Stube, wo auch die anderen Familienmitglieder sind, oder sonst im ruhigeren Zimmer, im ehelichen Schlafzimmer. Teleheimarbeit verhindert den Austausch von Frauen mit anderen Frauen und die Entwicklung von einem Gemeinsamkeitsgefühl und treibt Frauen in eine neue, noch verschärftere Isolation. Die patriarchale Hierarchie kann wieder zurechtgerückt werden und die Errungenschaften von der Frauenemanzipation und von der Frauenbewegung werden unter den Tisch gewischt.